SWR aktuell, Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, schönen guten Morgen. Die USA wollen der Ukraine laut Präsident Trump nun doch weitere Luftabwehrsysteme vom Typ Patriot liefern. Abgewickelt werden soll das Ganze über die Europäische Union. Die soll die Waffensysteme zunächst von den USA kaufen, um sie dann an die Ukraine weiterzugeben, so Trump. Einzelheiten von unserem Korrespondenten Martin Ganselmeier.
Die genaue Anzahl stehe noch nicht fest, aber es werden einige sein, so Trump. Denn die Ukraine brauche Schutz, aber die Europäische Union wird dann dafür bezahlen. Die Lieferung von Luftabwehrraketen ist nur ein Teil eines umfassenderen Hilfspaketes für die Ukraine, betonte einer der engsten Vertrauten Trumps, der republikanische Senator Lindsey Graham. Graham sprach im Fernsehsender CBS von einem Wendepunkt in Bezug auf Russlands Invasion in der Ukraine. In den kommenden Tagen werde es zu Waffenlieferungen auf Rekordniveau kommen, um der Ukraine dabei zu helfen, sich selbst zu verteidigen. Außerdem gäbe es im US-Senat eine überwältigende Mehrheit für ein scharfes Sanktionspaket gegen die russische Ölindustrie und vor allem gegen jene Länder, die immer noch russisches Öl kaufen. Wörtlich sagte Senator Graham, China, Indien und Brasilien, das wird euch verdammt wehtun, wenn ihr weiter Putin helft.
Im Zollstreit mit den USA hat sich Bundeskanzler Merz dafür ausgesprochen, weiter zu verhandeln und sich nicht von US-Präsident Trump provozieren zu lassen. Der Streit hat sich am Wochenende weiter zugespitzt mit einem Drohbrief des US-Präsidenten, in dem er 30% Zölle auf Waren aus der EU angekündigt hat. Aus Brüssel berichtet Helga Schmidt.
Im Sommerinterview mit der ARD forderte Friedrich Merz, jetzt noch keine europäischen Gegenzölle zu verhängen, sondern bis zum 1. August nach einer Verhandlungslösung mit den USA zu suchen. Zum jüngsten Drohbrief von Trump erklärte Merz, ähnliche Briefe hätten auch andere Handelspartner bekommen und in mehreren Fällen sei man sich danach trotzdem auf dem Verhandlungsweg einig geworden.
Heute treffen sich in Brüssel die EU-Handelsminister, um über das weitere Vorgehen im Konflikt zu beraten. Bundeskanzler Merz hat sich im ARD-Sommerinterview außerdem für spürbare Kürzungen beim Bürgergeld ausgesprochen. Vor allem bei den Wohnkosten könnte es nach seiner Vorstellung eine Deckelung geben, sagte Merz, denn bisher gezahlte Beiträge seien zu hoch. Und auch um dieses Thema ging es im Sommerinterview. Nach der gescheiterten Wahl der Richter für das Bundesverfassungsgericht gehen die Diskussionen weiter. SPD-Fraktionschef Miersch sprach gegenüber der Süddeutschen Zeitung von einem ernsten Vorgang. Aus Berlin berichtet Georg Schwarte.
Er habe auf die Mehrheitsfähigkeit der Union vertraut. Miersch wiederholte, dass die SPD an ihrer Kandidatin, der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf, festhalten werde. Kanzler Merz sagte in der ARD, der Vorgang sei kein Beinbruch. Man habe allerdings die Stimmung im eigenen Lager unterschätzt. Das werde nicht noch einmal passieren. Bundespräsident Steinmeier wiederum drängte das Parlament im ZDF auf eine Entscheidung in näherer Zeit, um Schaden vom Bundestag und dem Verfassungsgericht abzuwenden. Merz hatte dagegen keine schnelle Lösung in Aussicht gestellt und betont, es gebe keinen Zeitdruck.
Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger hat die Bundesregierung dazu aufgerufen, eine Alternative zu den laufenden Grenzkontrollen zu finden. Im ZDF sagte die SPD-Politikerin, sie habe Verständnis für das Sicherheitsbedürfnis, aber es brauche etwas, Zitat, Klügeres als stationäre Kontrollen. Denn nicht nur Pendler und die Wirtschaft würden unter der Maßnahme leiden, auch das Empfinden hin zu einem geeinten Europa sei dadurch gestört. Seit Anfang Mai wird an den deutschen Grenzen verstärkt kontrolliert, um die illegale Migration zu stoppen. Der Italiener Jannik Sinner hat zum ersten Mal das Tennisturnier von Wimbledon gewonnen. Der Weltranglistenerste setzte sich gegen den spanischen Topfavoriten Carlos Alcaraz in 4 Sätzen durch und löst diesen damit vom Thron ab. ARD-Sportreporter Matthias Kammann fasst das Endspiel zusammen.
Zu Beginn des Finales vor 15.000 auf dem Center Court von Wimbledon war Alcaraz noch der dominierende Mann. Aber je länger das Match dauerte, umso mehr setzte sich der frischere Spieler durch. Sinner hatte im Verlauf des Turniers knapp 5 Stunden kürzer auf dem Platz verbracht. Die bessere Physis wirkte sich auch auf den mentalen Zustand von Alcaraz aus. Er war in den entscheidenden Momenten ungeduldiger und machte mehr Fehler als sein Gegner. Sinner gewann schließlich mit 4:6, 6:4, 6:4 und noch einmal 6:4. In der Weltrangliste baut der Italiener seinen Vorsprung auf Alcaraz auf knapp 3.000 Punkte aus.
Und vom Tennis zum Fußball. Der FC Chelsea hat die Club-WM in den USA gewonnen. Die Londoner besiegten Paris Saint-Germain im Finale in New Jersey mit 3:0. Für den Titel erhält der Premier League-Club ein Preisgeld in Höhe von 40 Millionen US-Dollar. Bei der Frauenfußball-Europameisterschaft geht es für Deutschland am Samstag im Viertelfinale gegen Frankreich. Die Französinnen haben am Abend ihr drittes Vorrundenspiel gegen die Niederlande mit 5:2 gewonnen und sich den Gruppensieg gesichert. Auch England ist für die Endrunde qualifiziert nach einem 6:1-Sieg gegen Wales. Das Spiel Bombbusters ist das Spiel des Jahres 2025. Das hat eine Jury in Berlin entschieden. Bei Bombbusters geht es darum, mit Teamwork und guter Kombinationsfähigkeit Bomben zu entschärfen. SWR-Reporterin Christina Nova hat's schon ausprobiert.
Man startet ganz einfach und lernt erstmal die Grundlagen des Bombenentschärfens. In diesem Spiel werden nämlich nach und nach Kabel durchgeschnitten, im besten Fall natürlich die richtigen. Die Kabel werden symbolisiert durch Zahlenplättchen, die alle Spieler vor sich auf einem Halter stehen haben. Da müssen dann jeweils die passenden Gegenstücke zugefunden werden. Das Problem ist, man spielt zwar gemeinsam, darf sich aber nicht über seine Zahlen unterhalten. Jede Mission ist anders und bietet neue Herausforderungen. Es kommt auch mit der Zeit immer mehr Spielmaterial dazu. Dazu gehören auch Aufkleber, die man zum Beispiel als Belohnung für erfolgreiche Missionen bekommt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es wechselhaft mit einigen Gewittern. Zwischendurch zeigt sich auch mal länger die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 21 Grad im Südschwarzwald und bis 28 Grad im Breisgau.
SWR aktuell. Hintergrund.
In Rheinland-Pfalz sind schon Sommerferien, in Baden-Württemberg laufen die letzten Wochen des Schuljahres. Eigentlich eine schöne Zeit, aber für manche Kinder sind die Ferien gar nicht so toll, wie man meinen könnte. Denn das Geld zu Hause ist knapp und die Ferienzeit macht diesen Kindern noch deutlicher, was es bedeutet, arm zu sein. Nämlich zu Hause bleiben zu müssen, wenn die Klassenkameraden in den Urlaub fahren und von ihren Abenteuern berichten. Oder sogar hungrig zu sein, weil die Schulmahlzeiten fehlen. Über die Lage von Kindern in sogenannten einkommensschwachen Haushalten sprechen wir diese Woche in unserer SWR-Aktuell-Serie Armut macht keine Ferien. Der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge forscht seit vielen Jahren über die Ursachen und Folgen von Armut. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Rund jedes fünfte Kind in Deutschland gilt als armutsgefährdet. Diese Quote ist seit Jahren relativ stabil. Warum bekommen wir sie nicht runter?
Ja, das hat hauptsächlich damit zu tun, dass die Gesellschaft sich ja eher auseinanderentwickelt. Also die Kluft zwischen Arm und Reich vertieft sich. Und die unterschiedlichen Bundesregierungen unternehmen durchaus etwas, gerade gegen Kinderarmut. Auch die neue CDU-CSU-SPD-Koalition hat ausschließlich das Thema Kinderarmut, wenn man jetzt den Armutsaspekt betrachtet, im Koalitionsvertrag thematisiert. Aber die Schritte, die man dann unternimmt, sind so klein, dass das Problem als solches jetzt wirklich über 3 Jahrzehnte im Grunde existent geblieben ist. Und es müsste halt dann auch mal wirklich konsequenter angepackt werden.
Schauen wir mal auf einen dieser Schritte, einen konkreten, den die schwarz-rote Koalition im Koalitionsvertrag sich vorgenommen hat. Man will den sogenannten Teilhabebeitrag von 15 auf 20 Euro im Monat erhöhen. Das ist ein Betrag, den Kinder und Jugendliche bekommen, um Sport treiben zu können oder kulturelle Angebote nutzen zu können. Was können 5 Euro mehr im Monat denn da aus Ihrer Sicht verändern?
Ja, das ist so ein gutes Beispiel für das, was ich schon eingangs sagte. Man macht durchaus etwas in die richtige Richtung. Das gilt auch für diese leichte Erhöhung. Aber auch mit 20 Euro im Monat können Sie eben ja vielleicht in einen Sportverein gehen oder Sie können, ja, die Musikschule ist wahrscheinlich schon teurer. Aber wenn Sie in den Sportverein gehen und wollen sich dann aber auch noch einen Ball kaufen oder einen Trainingsanzug oder ein Trikot, dann reicht der Betrag schon wieder nicht aus. Und das heißt, die Kinder aus sozial benachteiligten Familien, die werden im Grunde mit solchen Almosen abgespeist und ansonsten auf karitative Einrichtungen verwiesen. Aber es ändert sich natürlich dadurch ihr Leben nicht grundlegend.
Woran liegt das aus Ihrer Sicht, dass man dieses Problem seit Jahren nicht struktureller an der Wurzel greift?
Weil Armut zu bekämpfen heißt natürlich, Umverteilung von oben nach unten zu betreiben. Und wer den Reichtum nicht antasten will, der kann auch die Armut nicht wirksam bekämpfen. Und das heißt, man müsste dieses Problem der wachsenden sozioökonomischen oder sozialen Ungleichheit anpacken. Und da gibt es mächtige Interessengruppen, die das verhindern. Man sieht das jetzt schon an den ersten Gesetzen, die auf den Weg gebracht worden sind. Die Wirtschaft wird durch Steuervergünstigungen und durch Abschreibungserleichterungen durchaus gefördert, aber diejenigen, die es eigentlich brauchen, das Geld, wie zum Beispiel arme Familien, die Entlastung durch die Stromsteuer, die bleiben auf der Strecke. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Arme keine starke Lobby haben, anders als Reiche und Hyperreiche, wie ich sie nenne, also Menschen, die Hunderte von Millionen oder sogar vielleicht Milliarden von Euro besitzen. Die sind durchaus in der Lage, ihre Interessen machtvoll zu vertreten. Die Armen sind es nicht.
Sagt der Politikwissenschaftler und Armutsforscher Christoph Butterwegge. Morgen spreche ich in unserer Serie dann mit Barbara Renner vom Verein Brotzeit, der Kindern an Schulen ein kostenloses Frühstück bietet.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Bundesverteidigungsminister Pistorius reist heute nach Washington. Dort trifft er unter anderem seinen US-Amtskollegen Hegseth. Für gute Stimmung dürfte da die Freigabe der Patriot-Lieferungen an die Ukraine sorgen, über die wir vorhin schon berichtet haben. Es gibt aber auch weitere heikle Themen zu besprechen. Einzelheiten von Anna Engelke.
Dann geht es sicherlich auch um die Frage, ob die USA planen, einige ihrer 38.000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Derzeit überprüft das Pentagon die Stationierung von US-Soldaten auf der ganzen Welt. Und dann ist noch interessant, inwieweit Donald Trump an der Zusage seines Vorgängers Joe Biden festhält, ab nächstem Jahr weitreichende Abstandswaffen aus den USA wie Marschflugkörper auf deutschem Boden zu stationieren. Fest steht, Verteidigungsminister Boris Pistorius kommt zu einem spannenden Zeitpunkt nach Washington. Für den Abend hat Präsident Trump mit Blick auf Russland eine bedeutende Stellungnahme angekündigt. In den vergangenen Tagen hatte sich Trump genervt über das Agieren des russischen Machthabers Wladimir Putin geäußert.
In Rheinland-Pfalz ist heute ein wichtiger Gedenktag. Vor 4 Jahren hat die Flut im Ahrtal 135 Menschen in den Tod gerissen und eine ganze Region verwüstet. Heute sind mehrere Gedenkveranstaltungen geplant. Die größte ist ein ökumenischer Gottesdienst im Kurpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler. SWR-Reporter Christian Giese-Kessler mit den Einzelheiten.
Zu dem Gottesdienst wird auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweizer erwartet. Neben einer katholischen und einer evangelischen Predigt sind einige Reden und Musikbeiträge geplant. Außerdem wird im Anschluss ein neues Mahnmal im Kurpark eingeweiht. Auch in vielen anderen Orten entlang der Ahr gibt es Gedenkveranstaltungen, meistens organisiert von Kirchengemeinden, Ortsvereinen oder Helfervereinigungen. Heftige Regenfälle hatten die Flutkatastrophe vor 4 Jahren ausgelöst. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind dabei insgesamt 189 Menschen gestorben, 135 davon allein im Ahrtal. Der Wiederaufbau der teilweise stark betroffenen Region ist immer noch in vollem Gange.
Es ist eine wichtige Entscheidung für die Gesundheitsversorgung am Bodensee. Der Friedrichshafener Gemeinderat stimmt heute über die Zukunft des Medizincampus Bodensee ab. Der Klinikverbund ist hochdefizitär und soll nun, so die Sitzungsvorlage, von der Stadt in die Trägerschaft des Bodenseekreises übergehen. Einzelheiten von SWR-Reporter Thomas Wagner.
Weit über 20 Millionen Euro Defizit pro Jahr fallen beim Medizincampus Bodensee mit seinen Kliniken in Friedrichshafen und Tettnang an. Das könne man zukünftig weder über die Zeppelin-Stiftung noch aus dem städtischen Haushalt stemmen, heißt es in der Sitzungsvorlage für den Friedrichshafener Gemeinderat. Und daher lautet die Beschlussempfehlung, die Kliniken sollen von der Stadt zum Bodenseekreis übergehen. Das Landeskrankenhausgesetz, heißt es ergänzend, sieht die Pflichtträgerschaft für eine Klinik beim Landkreis und nicht bei einer Stadt. Der Bodenseekreis zeigt sich über die Beschlussvorlage verärgert. Eine Übernahme der defizitären Kliniken schon zum Jahresbeginn 2026 sei nicht möglich, heißt es in einer Mitteilung. Und die Stadt habe sich nicht intensiv genug darüber mit dem Bodenseekreis beraten.
Vor dem Landgericht Berlin beginnt heute der Prozess gegen einen Palliativarzt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, innerhalb von 3 Jahren 15 seiner schwerkranken Patienten und Patientinnen ermordet zu haben. In einem Fall sogar 2 Patienten an einem Tag. Aus Berlin berichtet Ulf Morling.
Der 40-jährige Arzt habe sich aus eigensüchtigen Motiven als Herr über Leben und Tod gerieren wollen, wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor. Jeweils bei einem Hausbesuch soll der Palliativarzt bei seinen Taten das Lebens- und Selbstbestimmungsrecht seiner Patienten und Patientinnen missachtet und seine eigenen Vorstellungen verwirklicht haben vom Zeitpunkt ihres Lebensendes. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass den mutmaßlichen Opfern ein Narkosemittel und danach ein muskelentspannendes Medikament gespritzt worden war, das sie in weniger als 2 Minuten tötete. 10 Angehörige der mutmaßlichen Mordopfer treten im Prozess als Nebenkläger auf. Es ist die erste Mordserie im häuslichen Bereich, die gegen einen Arzt verhandelt wird, der schwerkranke Menschen zu Hause getötet haben soll. In 81 Verfahren wird weiter gegen den Angeklagten wegen eines Anfangsverdachts der Tötung ermittelt, unter anderem im Fall des Todes seiner Schwiegermutter in Polen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Das Parlament ist in der Sommerpause, aber der politische Betrieb in Berlin macht natürlich nicht komplett Ferien. Bundespräsident Steinmeier zum Beispiel bekommt heute Besuch. Im Schloss Bellevue wird der Abschlussbericht der Initiative für einen handlungsfähigen Staat vorgestellt. Ein Anlass für unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann, über Handlungsfähigkeit an einem Montagmorgen nachzudenken.
Na, gut geschlafen? Wie handlungsfähig fühlen Sie sich denn so an diesem Montagmorgen? Träge? Müde? Alles irgendwie beschwerlich, so vor dem ersten Kaffee zu Beginn einer langen Arbeitswoche? Dann geht's Ihnen wie der Bundesrepublik. Nur, dass bei der dieser Zustand schon ein paar Jährchen anhält und nicht mehr allein mit einer Tasse Kaffee beseitigt werden kann. Deutschland im dauerhaften Montagmorgenmodus sozusagen. Was unserem Land helfen könnte, haben Experten untersucht und schon vor der Bundestagswahl ein erstes Ergebnis präsentiert. Jetzt folgt der Abschlussbericht. Mehr Bürgernähe, weniger Bürokratie, schnellere Verfahren. Und wenn es geht, alles auch ein bisschen digitaler. Überraschend ist das alles nicht, aber endlich mal gebündelt schwarz auf weiß. Die 4 Initiatoren des Projekts müssen es irgendwie wissen. Dabei sind Ex-Minister, ein ehemaliger Verfassungsrichter und eine Medienexpertin. Spannend wird weniger der heutige Termin, die Vorstellung des Berichts bei Bundespräsident Steinmeier, sondern die Frage, ob die Politik es schafft, die Empfehlungen umzusetzen. Bis dahin empfehle ich Ihnen erstmal eine schöne Tasse Kaffee und heute Abend vielleicht einfach mal ein Stündchen früher ins Bett zu gehen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.